Ich möchte mit den ersten beiden beginnen, das eher kurz machen und dann mich ein bisschen intensiver mit Waterhouse-Friderichs-Syndrom beschäftigen. Aber beginnen wir vielleicht mit dem Hornier-Syndrom. Das Hornier-Syndrom ist auch bekannt unter dem Namen Penicillinpsychose. Beschrieben wurde das Hornier-Syndrom, wie der Name sagt, Hornier 1959. Und klassischerweise kommt es zu diesem Syndrom, zu dieser sehr eindrucksvollen Symptomatik, nach der Verabreichung von Depotpenicillinen, vor allem Depotprokainpenicillin. Es ist in der Zwischenzeit auch beschrieben worden nach der Gabe von Triamcinolon, Prednison und Ceftriaxon. Die klinische Symptomatik ist ihnen wohl vertraut und man hat Angst vor dieser Symptomatik. Es kommt nämlich binnen Sekunden zu optischen und akustischen Sensationen. Die Leute sehen Figuren, darum heißt es auch Penicillinpsychose, Figuren sehen, Geräusche, Verwirrtheit, Unruhe, Todesangst. Das dauert meistens Minuten, etwa 15 bis 20 Minuten. Und man hat lang darüber spekuliert, was denn die Genese dieses Hornier-Syndroms ist. Schwer eine wirklich gute, ordentliche Studie darüber zu machen. Die gängige Annahme ist, dass es hier zu versehentlicher intravasaler Injektion mit konsekutiv zerebralen oder pulmonalen Emboli aus Luft bzw. kristallinen Medikamentenanteilen kommt. Wichtig, man muss wissen, diese Personen, die hier dieses Depot Prokainpenicillin bekommen, haben natürlich keine Penicillinallergie. Die erneute Gabe von Penicillin ist erlaubt. Ist auch sehr wichtig, damit man ja diesen Leuten keinen Allergiepass ausstellt und die dann ihr Leben lang als Penicillinallergiker herumlaufen. Die Differentialdiagnosen zu diesem Hornier-Syndrom, die vasovagale Reaktion, eine genuine Allergie, aber schon eine entfernte Differentialdiagnose, und eben auch die Jarisch-Herxheimer-Reaktion. Was ist die Jarisch-Herxheimer-Reaktion? Die ist unter Dermatologen sehr, sehr gut bekannt, darüber hinaus vielleicht nicht so generell. Wie wir bereits gehört haben, ist unser Vorsitzender nicht mit Adolf Jarisch verwandt. Adolf Jarisch, Dermatologe in Graz, Innsbruck. Er hat das als erster beschrieben, 1895. Es wurde auch beschrieben, nahezu zur gleichen Zeit von Karl Herxheimer, darum eben eine Jarisch-Herxheimer-Reaktion. Vielleicht ist es angebracht, bei der Erwähnung des Namens Karl Herxheimer an diese Person zu erinnern. Karl Herxheimer ist 80 Jahre alt geworden. Er war der Chef der Hautklinik in Frankfurt, einer der bedeutendsten Dermatologen, die es je gab. Die Nationalsozialisten haben Karl Herxheimer im Alter von 78 Jahren in das Konzentrationslager geworfen, wo er 1942 verstorben ist. Nun, Jarisch und Herxheimer haben eine transiente Systemreaktion beschrieben, die besteht aus Fieber, Tachykardie, entweder Hypertonie oder Hypotonie, Epilepsie, nach der Therapie einer Spirochäteninfektion. Und am Anfang war das natürlich die Syphilis, daher verbindet jeder Jarisch-Herxheimer-Reaktion mit der Syphilis. Die Reaktion beginnt Stunden nach der Gabe des Penicillins, meistens so 5-6 Stunden in der Früh das Penicillin, am Abend der Fieberanstieg und dauert meist einige Stunden. Es ist verständlich, dass diese Reaktion zum ersten Mal beschrieben worden war bei Syphilitikern, die damals der Zeit gemäß mit Quecksilber behandelt worden sind. Das war ja die Standardtherapie der Syphilis bis zur Einführung des Penicillins und dann später eben nach der Gabe des Penicillins. In der Zwischenzeit findet man Herxheimer, also Jarisch-Herxheimer-Reaktionen auch nach der Therapie anderer Infektionen, wie zum Beispiel nach der Therapie von Leptosiviren, Borrelien. Interessanterweise wurde es sogar bei initiierter antituberkulöser, also tuberkulostatischer Therapie beschrieben. Die Genese, hier nimmt man an, dass es zur Freisetzung von Endotoxinen kommt, das über Pattern Recognition Receptors, wie zum Beispiel Toll-like Receptors und andere Pattern Recognition Receptors, es zur Aktivierung der Entzündungsreaktion kommt und zu einem regelrechten Zytokinsturm. Ein Zytokinsturm, der vor allem durch die Zytokine TNF-alpha, Interleukin 6, Interleukin 8 ausgelöst wird. Die Therapie, entweder man wartet zu bei leichter Verlaufsform von Jarisch-Herxheimer, oder man gibt antipyretische Medikation. Bei uns an der Klinik gab es immer die große Diskussion, soll man den Patienten Steroide geben oder soll man das nicht tun? Ich sehe keinen Grund, warum man Steroide nicht geben soll. Und damit kann diese Reaktion meistens sehr gut in Schach gehalten werden. Wir kommen zum dritten Bild, dem mit Sicherheit wichtigsten Bild aus dieser Dreiergruppe Hornier, Jarisch-Herxheimer und Waterhouse-Friedrichen. Ihnen ist vertraut der Name SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Und das ist ein Syndrom, das nicht unbedingt mit Infektion verbunden sein muss. Das ist ein Syndrom, das wird ausgelöst durch einen Zytokinsturm. Und ich glaube, Sie werden sich alle erinnern, vor einigen Jahren, vor allem die Immunologen hier, wie ein Medikament getestet wurde, wo man versucht hat, Leukozyten, in dem Fall Lymphozyten, zu aktivieren mit einem Antikörper gegen CD28. Es kam zum breiten Zytokinsturm und einige Patienten sind damals gestorben, ist einige Jahre her. Zytokinsturm. Es kommt hier am Anfang, im ersten Stadium von SIRS, erhöhte Körpertemperatur, entweder erhöhte Körpertemperatur oder sogar Untertemperatur, Tachykardie, Tachypnoe, Leukozytose oder auch Leukopenie bzw. Linksverschiebung. Wenn das Ganze durch eine Infektion verursacht ist, dann kommt es zum Vollbild der Sepsis, die Sepsis, die dann im schweren Falle zur akuten Organdysfunktion führt und letztlich im septischen Schock endet, refraktäre Hypotonie und dann letztlich zum Tode führt. Im Verlauf von SARS, in diesem stadienartigen Prozess, kommt es dann, vor allem wenn infektiöse Erreger dahinter stecken, und über das werden wir ein bisschen reden, kommt es dann auch zu einer ausgedehnten Gerinnungsaktivierung mit konsekutivem thrombotischen Verschluss kleiner und mittelgroßer Gefäße. Das führt zu Blättchen und Gerinnungsfaktorenverbrauch, also zum klassischen Bild der Verbrauchskoagulopathie mit starker Blutungsneigung. Und die infektiösen Ursachen sind, wie gesagt, die häufigsten. Nun, wie schaut so etwas aus? Das ist ein klassisches Bild einer Purpura fulminans, einer disseminierten intravasalen Koagulopathie. Sie sehen hier an den Akren diese am Anfang Petechien, diese kleinen Blutungen, petechiale Blutungen, und dann dehnen sich die aus, das werden dann so richtige Ekchymosen und Suffusionen, und das ist die Farbe, die man sich unbedingt einprägen muss. Da ist im Zentrum, dort wo die Nekrose ist, die hämorrhagische Nekrose, da kriegt das Ganze manchmal so einen metallisch bläulichen, gräulichen, eine gräuliche Farbe, die für die Purpura fulminans, vor allem am Anfang, wenn es darum geht, die Diagnose zu stellen, von enormer Bedeutung ist. Es ist verständlich, dass diese Veränderungen vor allem in der Peripherie an den Akren auftreten, und hier sehen Sie so das Bild eines septischen Schocks, die ischämische Nekrose an den Akren, hier an der Nase, dieses typische, unverwechselbare Bild der Purpura fulminans. Und hier, da sieht man, dass eigentlich die ganzen Hände, die Finger schon abgestorben sind, hämorrhagische Nekrosen in der Peripherie. Auch hier der Gesichtsausdruck dieser Frau, dieses Ahnen des Todes, das ja, müssen wir leider sagen, meistens die Folge dieser Diagnose ist. Nun, auch hier sehen Sie diese, hier am Stamm, diese ausgedehnten Nekrosen, hämorrhagische Nekrosen, die oft ganze große Teile des Körpers befallen. Also wie gesagt, nicht nur an den Akren, und ich werde Ihnen später noch einige Bilder zeigen. Nun, Was ist die Differentialdiagnose der Purpura fulminans? Wenn wir ein solches Bild sehen, dann denken wir primär an infektiöse Ursachen. Das ist die Hauptursache der disseminierten intravasalen Koagulopathie. An erster Stelle stehen hier die Meningokokken. Und jetzt nur aus rein semantischen Gründen. Wenn die Verbrauchskoagulopathie, also sprich die disseminierte intravasale Purpura fulminans, wenn sie durch Meningokokken ausgelöst wird, dann sprechen wir sensu stricto vom Waterhouse-Friedrichen-Syndrom. Der Rest schaut genauso aus, nur trägt es nicht diesen Namen, sodass eine unmittelbare semantische Verwandtschaft Waterhouse-Friedrichsen mit der Meningokokken-Sepsis. Es können aber auch andere Erreger machen, wie zum Beispiel Staphylokokken, Streptokokken, Pseudomonas, Haemophilus, Rickettsien bzw. Candida albicans. Neben diesen infektiösen Ursachen gibt es eine Reihe oder wenige nicht infektiöse Ursachen, Autoantikörper gegen Protein C, gegen Protein S, nephrotisches Syndrom, Medikamentenunverträglichkeiten, zwar selten, aber beschrieben. Dann ein Krankheitsbild, das man als katastrophales, catastrophic antiphospholipid syndrom bezeichnet, wo es also hier auch zu riesigen Blutungen und Nekrosen kommt, Antikörper gegen Phospholipide, Kardiolipin-Antikörper. Bei manchen Vaskulitiden findet man es, wie zum Beispiel bei der Panarthritis nodosa und bei den ankerassoziierten Vaskulitiden, also mikroskopische Polyangiitis bzw. wegenische Granulomatose. Die Purpura fulminans kann auch heparin-induziert sein, das muss man wissen. Wir behandeln sehr viel mit Heparin, also nicht nur wir als Dermatologen, sondern auch alle Mediziner. Man muss damit rechnen. Und es gibt auch bestimmte Spinnen und Schlangen, also Spinnen vor allem Black Widow Spider, Brown Recluse Spider, die auch zu einem solchen Bild führen können. Aber wir wollen uns heute, weil wir über Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom reden, auf die Meningokokken konzentrieren, weil die die häufige Ursache sind. Man muss die beiden Stadien verstehen, die hier auftreten, die auch für das klinische Bild letztlich verantwortlich sind. Am Anfang in der ersten Phase klassisch septische Pathophysiologie, erhöhte Koagulabilität. Also so beginnt das. Thrombotische Gefäßverschlüsse. Sie haben gesehen, die Finger dieser Frau am Anfang an den Akren. Und später dann, wenn der Verbrauch eintritt, kehrt sich das Bild um und es kommt statt dieser thrombotischen Gefäßverschlüsse, kommt es letztlich genau zum Gegenteil. Es kommt zur Thrombozytenaggregation, erhöhte Endothelpermeabilität und daher dann Blutungen in das Gewebe hinein. Nun, wie schaut das aus und in welchen Stadien läuft das ab? Also ausgelöst wird Waterhouse-Friedrichsen durch Neisseria meningitidis. Das sind, wie Sie wissen, gramnegative Diplokokken, Erreger, die sehr, sehr ähnlich schauen dem Erreger des Trippers, der Gonorrhoe. Man findet, oder das ist ja nicht so etwas wahnsinnig Seltenes, aber dass sich das Krankheitsbild dann echt zu einem Waterhouse-Friedrichsen ausbildet, da gibt es andere Dispositionsfaktoren, wie zum Beispiel der Mangel an terminalen Komplementkomponenten, also Membrane Attack Complex C5 bis C9 beziehungsweise Properdin. Wie schaut es klinisch aus? Es beginnt mit Petechien, sondern gezeigt. Einzelne kleine Petechien. Dann weitet sich das aus zu makulopapulösen Läsionen, manchmal auch urtikariellen. Selten sieht man auch Pusteln und Blasen. Vor allem aber sieht man Hämorrhagien mit zentraler Nekrose. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, das Zeichen, wo man erkennt, das kann eine Purpura fulminans werden, ist diese sternförmige Purpura und im Zentrum diese merkwürdig metallisch-bläulich-graue Farbe, die sehr, sehr charakteristisch ist. Also, so fängt das an. Nicht? Das tritt ja typischerweise bei Kindern auf. Frühe Meningokokämie, das Frühexanthem. Und da sehen Sie, so wie ich es Ihnen gesagt habe, da sehen Sie Petechien, an einzelnen Stellen auch so kleine Suffusionsblutungen. Da muss man schon sehr wachsam werden, wenn man das sieht. Und dann jenes Bild, das ich versucht habe hier zu beschreiben, die sternförmige Purpura mit dieser merkwürdig bläulich-gräulichen Farbe im Zentrum. Das ist unverwechselbar. Das macht nur die Purpura fulminans. also eine potenziell, nicht nur potenziell, eine lebensbedrohliche Erkrankung durch progrediente kutane Hämorrhagien und Nekrosen, Verbrauchskoagulopathie, im Falle von Meningokokken Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom. Auch hier die Annahme, das ist Endotoxin vermittelt, auch hier ein Zytokinsturm, das führt zum Verbrauch von Protein C, S, Antithrombin 3 und letztlich generalisierte Purpura, katastrophale, schlechte Prognose. In der Histologie sieht man dermale Gefäßtromben und dann sekundär hämorrhagische Nekrosen. Was tut man oder was muss man versuchen? Das gibt hier die wichtigsten, oder dieses Diapositiv zeigt die wichtigsten Maßnahmen, die man hier setzen muss. Erstens die Gabe von Fresh Frozen Plasma. Die Patienten müssen sofort heparinisiert werden und es muss die richtige Antibiose gewählt werden. Durch lange Zeit war das Standardtherapeutikum der Meningokokkensepsis das Penicillin, hochdosiertes Penicillin. In der Zwischenzeit, in den letzten Jahren, hat sich die Empfehlung verändert. Das heutige Mittel der Wahl ist hochdosiertes Cefotaxin, also Cefotaxin. Man gibt dem Patienten auch Glukokortikosteroide, vor allem dann, wenn die Nebenniere-Rinde befallen ist. Hier kommt es auch zu ausgedehnten Nekrosen, beziehungsweise wenn Druckprobleme, Unterdruck auftreten und natürlich weitere intensivmedizinische supportive Therapie, Vasopressoren, Protonenpumpen, Inhibitoren. Die Purpura fulminans kann Sie als Arzt in eine schwierige medikolegale Situation bringen. Ich zitiere hier aus einem amerikanischen Journal, das ist heuer publiziert worden. Und ich glaube, das muss man sich durchlesen, um zu erahnen, also wie schwierig es ist oder was einem drohen kann, wenn man diese Krankheit und dieses Syndrom nicht erkennt. During the evaluation of professional liability, the doctor was found guilty of incompetence, inexperienced for not recognizing a typical manifestation of such a serious and at the same time not rare infection, as well as negligent and reckless, rücksichtslos, for not having recommended the immediate transfer to hospital in order to perform further investigations. The public prosecutor's consultant said. Und jetzt hier, particularly he should immediately transfer both the girl and the baby to the closer pediatric center where they could be timely treated. As a matter of fact, the pathognomonic and at the same time misunderstood clinical pattern made the failure to reach the correct diagnosis really unforgivable. Und dann, das ist, klingt das schon wirklich also makaber, he was not found guilty of manslaughter. Na Gott sei Dank. However, as it could not be proved that a timely diagnosis and prompt therapy could have led to the infant's life being saved. Okay. Also wir haben es hier mit einer problematischen Situation zu tun. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen die Geschichte eines Kindes schildern. Hat sich hier in Wien abgespielt, leider tragisch geendet. Und wir können dann darüber reden, hätte man etwas tun können, ja oder nein. Und Sie können dann vielleicht selbst darüber urteilen. Also, ein 8 Monate altes Mädchen. Und dieses Mädchen hat seit 2 Tagen, Husten und Schnupfen. Das hat man ja bald. Dann seit einer Stunde plötzlich Anstieg des Fiebers, hoher Fieberanstieg, 40. Es tritt aber kein Meningismus auf. Die Haut, das war ein Wiener Spital, die Haut wird als unauffällig beschrieben. Lediglich bestünde ein Ekzem, was immer das auch sein mag, ein Ekzem am Kinn. Dadurch, dass das Kind Schnupfen, Husten hatte, hat man sich gedacht, na vielleicht ist das Ganze grippig, vielleicht steckt Influenza dahinter. Und der Influenza-Schnelltest war fraglich positiv. Und für mich, muss ich sagen, verständlich war die Arbeitsdiagnose respiratorischer viraler Infekt. 10 Stunden später, nur um zu verdeutlichen, wie rasch das passiert, in 10 Stunden ist dieses Kind apathisch. Und plötzlich kommt es zu diffusen Einblutungen an der Haut und das Kind wird von diesem Wiener Spital an die Intensivstation des Allgemeinen Krankenhauses gebracht. Und so schaut dieses Kind dann aus, hier im AKH, und Sie sehen die Bilder, die ich Ihnen am Anfang gezeigt hatte, die großflächigen hämorrhagischen Nekrosen. Man hat das Gefühl, wenn man das hier sieht, die Beine, die sind bereits so stark hämorrhagisch nekrotisch, dass man schon versteht, da wird man nicht mehr sehr viel machen können. Es kommt zur Tachypnoe, Tachykardie, arterielle Hypotonie, die Entzündungsparameter gehen auf, interessanterweise am Schluss, nicht mehr Leukozytose, sondern Leukopenie. Die Thrombozyten sind herunter auf 5000. Eine katastrophale Situation. Das ist ein Bild, das noch genommen wurde. Sie sehen hier diese ausgedehnte Nekrose in der Peripherie, an den Armen. Die ganzen Arme sind eine hämorrhagisch nekrotische Masse und das Kind ist letztlich gestorben. Hier dann die Nekrose in der Peripherie. Man hat einiges versucht. Man hat die plastischen Chirurgen haben versucht, multiple Nekrosektomien zu machen. Aber wie gesagt, letztlich ist der Tod durch Multiorganversagen eingetreten, zerebrale Blutungen, akutes Nierenversagen. Damit vielleicht nur eine Take-Home-Message. Weil wenn man sich die Story anhört, kann man sagen, was ist da falsch gelaufen? Eine Influenza oder eine Grippe, ein grippeähnliches Syndrom, innerhalb 10 Stunden apathisch und dann geht es direkt Richtung Tod. Was hätte man tun können? Wir wissen nicht, ob das Kind diese ersten Zeichen dieser typischen Stellate Purpura hat, das weiß ich nicht, aber auf das kann man nicht warten. Daher die Take-Home-Message für Waterhouse Friedrichsen: Erstens, man soll sich die Haut ganz genau anschauen. Da sind wir als Dermatologen, aber alle Mediziner gefordert, genau zu schauen, sehe ich Purpura und sehe ich vor allem diese sternförmigen Nekrosen. Und dann natürlich, wir können auch nicht warten auf die Diagnose, auf die mikrobiologische Diagnose. Es muss mit blinder Antibiose begonnen werden, und zwar mit Hochdosis Cephalosporinen, eben mit Cefotaxim, wie ich gesagt habe. Und dann wird man natürlich eine Liquorpunktion machen und schauen, ob man den Nachweis von Neisseria meningitidis zytologisch, kulturell oder molekularbiologisch führen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.